Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Wir befinden uns auf Auswärtstour.
Genau, wir befinden uns in der Trainingsakademie bei Dynamo Dresden zu einem Live-Gespräch sozusagen mit einem der Protagonisten und ein Gesprächspartner, der schon ganz lange auf unserem Wunschzettel sozusagen stand.
Einer der Publikumslieblinge von Dynamo Dresden. Mit dabei ist Tino Meyer. Tino, schön, dass du dabei bist. Wie war dein Wochenende? Du warst beim Citylauf mit dabei.
Das stimmt. Ich bin Citylauf gelaufen sozusagen.
Generalprobe für Wien.
Na, so ein bisschen Wettkampf-Feeling wieder mal spüren. Ich meine, ein 10-Kilometer-Lauf ist jetzt nicht, geht jetzt nicht so richtig als Generalprobe für einen Marathon durch.
Das ist auch, jetzt
so
nicht Ernst,
auch so trainingsmethodisch nicht. Aber stimmungstechnisch war es gut.
Also ich und 10-Kilometer-Lauf, ich wäre danach schon fertig und du sagst, ach Mensch, das ist mal so ein...
Na, fertig war ich am Sonntag auch schon ordentlich,
ja,
weil man läuft ja die 10 Kilometer dann schon etwas flotter als den Marathon, so vom durchschnittlichen Tempo. Von daher, nein, es war schön. Schön windig auch.
Das kann ich mir vorstellen. Und du, das habe ich ja gesehen, ich habe das deinen sozialen Medien entnommen.
Du siehst, es wird Frühling, die Frühjahrsoffensive.
Ja, die beginnt langsam. Du hast aus dem Siegerglas getrunken. Du bist ja aber in deiner Altersklasse irgendwie Vierter geworden. Dürfen dann alle draus schlappern? Tut man da nicht irgendwie irgendwelche Krankheitsreger verteilen?
Darüber habe ich in dem Moment nicht nachgedacht und bringe mich jetzt gar nicht auf den Gedanken hier. Ich hatte mich am Anfang auch gedacht, na, ob ich jetzt hier einen Schluck draus nehme. Die Geschichte ist die, das ist der Siegerpokal oder das Siegerglas des 5-Kilometer-Siegers gewesen, okay. Felix Friedrich vom DSC.
Glückwunsch.
Dessen Trainer kannte ich und offenbar durfte der Felix nicht viel trinken. Jedenfalls kam der Trainer mit dem vollen Bierglas, kann man ja gar nicht sagen, ist ja eher Pott, ne, wie das da bei so Siegerehrungen inzwischen üblich ist. Und hat gesagt, hier kannst du einen Schluck trinken. Sag ich, das kann ich nicht. Ich habe doch nicht das Ding gewonnen. Ich war genau auf dem Trip, den du sagst.
Ja.
Und er sagte, nee, das ist doch jetzt nicht, dass du die Medaille kriegst oder so, sondern das ist, du trinkst jetzt hier draus und das ist wie ein Souvenir sozusagen. Mhm. So in die Richtung ging das. Und da habe ich also mehrere große Schlücke genommen. Es war alkoholfreies Bier, wie du dir vorstellen kannst. Ne? Hefeweizen, isotonisch. Das soll ja dann auch ein bisschen Gesundheitswirkung haben oder durchaus gesunde.
Du erklärst mir die Welt auch schön. Ne? Ja, so ist das bei euch,
Läufern. Das ein oder andere solltest du mitnehmen, sozusagen, ich versuche einzustreuen.
Du, dazu kommen wir gleich. Apropos Bier, Radeberger Pilsner ist unser Exklusivpartner und ihr habt es bestimmt mitbekommen, Radeberger Pilsner und Radeberger alkoholfrei erstrahlen im brandneuen Design. Schaut euch mal beim Getränke- oder Einzelhandel eures Vertrauens um unter dem Motto auf die Leidenschaft. Läuft seit Freitag ja auch im TV und auf allen gängigen Online-Plattformen die frische Kampagne zum neuen Design. Ich werde ja jetzt seit ein paar Tagen häufiger auf die legendäre Paul-Will-Wette angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Neben dem Citylauf in Dresden gab es in Paris den Cours de Café. Weißt du, was das ist?
Wahrscheinlich ein Lauf von Café zu Café, oder?
Nein, 2 Kilometer müssen dort das Bedienungspersonal verschiedener Cafés laufen.
Okay.
Mit Tablett. Auf dem Tablett ist ein Croissant, Kaffee und Wasser. Und das stelle ich mir so vor,
wenn wir Lauf, oder?
bei der Wetteinlösung neben dem gekochten, wenn ihr müsst jetzt nicht 2 Kilometer laufen, aber ich stelle mir das sehr schön vor, wenn Paul Will und du dann meinst, so ein bisschen mit dem Tablett rumlaufen.
Garçon Meyer und Will sozusagen kommen mit dem Tablett und du sitzt dann da
richtig
gemütlich.
Ne, habe ich mir so am Wochenende ausgemalt. Wir hatten mit Paul Will jetzt auch schon ein bisschen Austausch. Wir werden die Wette definitiv einlösen und wir werden dazu auch ein paar Leute einladen. Und wir wollen auf jeden Fall, dass da was für einen guten Zweck zustande kommt. Aber uns ist ganz wichtig, dass Dynamo Dresden jetzt erstmal die wichtigste Mission klärt und erstmal die Saison zu Ende spielt. Und über alles andere können wir dann natürlich im Nachklang reden. Paul wird die Wette definitiv einlösen.
Na, Wettschulden sind ja auch Ehrenschulden, ne?
Ja, möglicherweise wird auch Mama Will ein bisschen mitwirken.
Also okay.
Es wird auf jeden Fall ein Fest und das soll uns allen auch Spaß machen. Und wie gesagt, das werden werden wir auf jeden Fall nach der Saison einlösen. Das will ich bei der Sache auch nochmal gesagt haben und erwähnt haben. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den 10. April. Den will ich ja auch nochmal kurz erwähnen.
Genau, da haben wir auch ein Auswärtsspiel. Es geht nach Pirna ins Tom-Pauls-Theater zur mittlerweile 5. Auflage von Schwarz-Gelb, der Live-Podcast. Mhm.
Und da freuen wir uns auf wirklich tolle Gäste. David Fischer, der Kommunikationschef von Dynamo, wird dabei sein. Wir haben Steffen Heidrich dabei. Wir haben einen Pokalhelden dabei.
Pokalschreck Koch, könnte man sagen.
Ja.
Der Co-Trainer vom Bischofswerda FV, der am Wochenende Lok Leipzig aus dem Sachsenpokal gekegelt hat, davor schon den Chemnitzer FC und jetzt im Halbfinale auf Erzgebirge Aue trifft.
Ja, du sagst immer noch Erzgebirge Aue, gegen den Schacht.
Ich wollte einfach...
Ich habe ja
vom Bischofswerda FV gesprochen und nicht nur einfach von Schieburg.
Ja, siehst du. Und Ronny Maywald ist auch da.
Genau.
Der Journalist vom Radio, vom MDR. Freuen wir uns wirklich sehr auf eine illustre Runde und wir würden uns freuen, wenn auch ihr mit dabei seid. So, jetzt würde ich sagen,
Anstoß
Vorrede
fürs Auswärtsspiel.
Genau. Wir freuen uns sehr. An dieser Nummer arbeiten wir seit über einem Jahr, muss ich wirklich so sagen. Wir wollten unbedingt Amo Aslan mal in unserem Podcast dabei haben. Da ist dann was dazwischen gekommen. Irgendwie musste der Kollege Aslan dann mal gucken, was elbabwärts abgeht in Magdeburg. Jetzt freuen wir uns, ihn hier zu haben. Amo, guten Tag.
Guten Tag, hallo, ich freue mich auch.
Wir freuen uns auch sehr. Wie sind eigentlich deine Hörgewohnheiten in Auto oder sonst so? Hörst du Podcasts, hörst du Musik eher, Spotify-Liste, was ist da so am Start?
Alles irgendwie sehr selten geworden in letzter Zeit.
Ruhe.
Aber ja, Ruhe, ich brauche viel Ruhe. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. nein, tatsächlich, wenn ich dann im Auto bin, versuche ich, Leute, mit denen man irgendwie so den Kontakt nicht mehr so pflegen konnte, mit Ex-Mitspielern oder Freunden aus der Heimat irgendwie so ein bisschen abzuklappern, das kriege ich immer ganz gut hin, dass man sich dann zumindest mal gemeldet hat, weil wenn man dann irgendwie so in seinem Alltag ist, dann vergisst man das mal oder kriegt das nicht hin und das ist immer tatsächlich eine gute Gelegenheit.
Du gehörst doch zu der Generation, die telefoniert, ja? Weil die jüngere Generation, also die unter dir ist, soll es auch geben, die telefoniert ja gar nicht mehr. Die machen ja nur noch Sprachis. Also da werden ja nur noch
Sprachnachrichten, da kriege ich Gänsehaut. Also das ist dann, wenn die dann auch noch 5 Minuten gehen oder so. Ich bin ja froh, dass es schon mittlerweile, dass man die auf doppelter Geschwindigkeit hören kann, weil das ist mir sonst zu anstrengend. Aber nee, ich habe täglich ja Kontakt zu meinen Eltern, deswegen wird da schon mal telefoniert, weil mit Schreiben und Sprachnotizen ist bei denen nicht so einfach. Das ist noch die ganz alte Generation. Aber ja, auch Podcast, Musik und so weiter, das kommt auch ab und zu mal vor.
Ja, Jens, du lachst. Du sagst, die jüngere Generation, wenn ich mich richtig entsinne, läuft unsere Kommunikation oft über Sprachnachrichten.
Ja,
du, der Mann des gesprochenen Wortes.
Ja.
Und es ist selten eine Sprachnachricht unter 2 Minuten, 3 Minuten, wenn man das mal hier verraten darf.
Das kannst du durchaus verraten. Ich kann da es schlecht an mich halten, muss ich wirklich sagen. Das wissen auch alle, die mich kennen. Es geht selten unter 60
und
Sekunden.
Ich kann dir noch was erzählen. Meine Tochter hat letztens mitgehört und hat gesagt, Papa, hast du das gerade in doppelter Geschwindigkeit angehört? Ich sage, nee, wie kommst du denn das drauf? Na, der Jens, der redet zu schnell. Ist das doppelte Geschwindigkeit? Sache? Nein, der redet immer so.
Ja. Ich versuche alles dann in der entsprechenden Zeit auch unter zu bekommen.
Aber apropos Armut, Alltag hast du gesagt. Du bist seit rund acht Wochen wieder in Dresden. Bist du wieder angekommen hier in der Stadt? Stichwort Alltag.
Ja, absolut. Es ging eigentlich noch nie so schnell, in Anführungsstrichen bei einem neuen Verein. Ist ja nicht neu für mich hier. Ich habe mich sofort auf Anhieb wohlgefühlt. Weiß ja noch, wo alle Dinge in der Stadt sind.
Einkaufsmöglichkeiten. Hat sich nichts verändert in dem halben Jahr.
Hat sich nichts verändert. Die Gebäude stehen alle noch so, wie sie da stehen. Deswegen, ja, alles so wie vorher.
Du hast die Eltern angesprochen. Das ist ja jetzt aktuell eine ganz besondere Zeit für dich. Du bist Sohn türkischer Eltern und hast auch mal in einem Gespräch gesagt, da ist es natürlich auch Überzeugung für dich, den Ramadan auszuüben. Es ist ja trotzdem für einen Profisportler eine Herausforderung, diese Zeit, dieser eine Monat, oder?
Ja, durchaus, weil du 11 Monate im Monat mit Fußball was anderes machst, dich anders zeitlich ernährst und auch trinkst, aber da das auch einen ganzen Monat geht und ich das nicht zum ersten Mal mache, ist es jetzt natürlich eine kleine Herausforderung, aber ich passe mich da schnell an und ich habe damit eigentlich keine Probleme.
Und das ist für dich eine Glaubenssache, das auch so zu machen, wie du es machst?
Ja, genau. Also rein eine Glaubenssache.
Wir haben viele Fragen bekommen jetzt für den Podcast, auch zum Thema Ramadan. Eine erste Frage da, wie groß ist dein Freiraum da beim Ramadan? den so auszuüben, wie du ihn ausübst? Oder sind dem Ganzen wirklich Grenzen gesetzt?
Inwiefern jetzt?
Grenzen gesetzt, naja, dass du gerade Stichwort Essen und Trinken, da bist du auch so knallhart, was die Regeln betrifft.
Ich habe gehört, dass Leistungssportler da auch, dass es da auch Ausnahmen geben kann oder man Ausnahmen machen darf oder Tage aussetzen kann und wieder hinten und dann hinten ransetzen. Stimmt das so oder?
Also erstmal geht es darum, wenn man den Glauben auslebt, dass man die drei größten Triebe, die der Mensch einfach hat, das ist Essen, Trinken und Geschlechtsverkehr, dass man das einfach ruhen lässt von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Und es würde jetzt keinen Sinn machen zu sagen, okay, nach dem Training trinke ich jetzt einen Schluck und dann faste ich den restlichen Tag weiter, weil dann hat es keinen Sinn gemacht. Deswegen halte ich mich da strikt dran. Die Ausnahmen für den Ramadan, die Tage auszusetzen, sind, wenn du, keine Ahnung, sowas wie Medikamente einnehmen musst, wo es nicht anders geht. Ich sage jetzt einfach mal überlebenswichtige, wenn ich jetzt sage, ich habe ein bisschen Schmerzen am Fuß und brauche eine Schmerztablette, das geht natürlich nicht. Ansonsten auf Reisen. Wenn man auf Reisen ist, dann kann man den Tag aussetzen, wie zum Beispiel bei einem Auswärtsspiel, wenn wir dann, ja, wie gesagt, ins Hotel fahren, auf Reisen sind. Ansonsten für Sportler gibt es jetzt nicht extra irgendwie eine Regelung. Also ich kann jetzt nicht sagen, nur weil heute Training ist, setze ich aus und den Tag hänge ich danach ran. Deswegen mache ich das auch nicht und ziehe den Ramadan eigentlich komplett durch.
Aber gab es nicht auch Fußballer, die gesagt haben, okay, sie verlegen ihren Ramadan dann quasi in die Sommerpause?
Ich kenne keinen persönlich. Hm. Wie gesagt, die Regeln sind eigentlich klar, unter welchen Umständen man dann den Tag irgendwie nicht fastet und nachholen kann. Sport an sich oder Leistungssport ist jetzt kein Grund und deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum ich das deswegen machen dürfte, wenn es der eine oder andere macht. Ich kenne keinen persönlich, aber wäre so, glaube ich, nicht richtig.
Wie ist das dann? Eine Mahlzeit gibt es ja dann für dich quasi am Tag. Ich glaube, das hast du auch selbst mal gesagt. Dir wird es eigentlich da bewusst, wie gut es dir geht und du nimmst diese Mahlzeit noch intensiver wahr, als die einzige am Tag ist.
Ja, das sind so, also ein schöner Nebeneffekt, den man so hat, weil das Fasten ist ja einfach, weil es vorgeschrieben ist in meiner Religion und deswegen mache ich das. Aber so ein Nebeneffekt ist halt einfach zu schätzen, was man hat. Wenn man dann abends irgendwie ein Glas Wasser trinkt, dann denkt man sich so, boah, wie gut geht's mir eigentlich, dass ich mir einfach von der Flasche Wasser in mein Glas füllen kann und das trinken kann. Und wenn dann irgendwie die Ramadan-Zeit vorbei ist, dann nimmt man sich so eine Flasche, trinkt, legt sie weg und hat sich nicht mal Gedanken darüber gemacht. Und dann gibt es einfach Menschen auf der Welt, die wirklich kein Trinkwasser haben, die da irgendwie angewiesen sind, mit ihrem Leben kämpfen, dass irgendwann jemand kommt und vielleicht in dem Ort irgendwie einen Brunnen baut, damit die mal Wasser haben. Und das ist so, wie gesagt, ein schöner Nebeneffekt. Das ist jetzt nicht der Grund, warum man fastet. Aber wie gesagt, wenn man dann was isst und was trinkt, dann ist man sehr, sehr dankbar und schätzt es.
Aber wie funktioniert das speziell mit dem Trinken? Das ist ja auch nach Sport, sagen ja auch Mediziner, sehr, sehr wichtig, dass man danach, wenn man geschwitzt hat, genügend Flüssigkeit aufnimmt. Wie kompensierst du das? Und ich glaube, darüber hast du auch schon mal was gesagt. An deiner Leistungsfähigkeit macht ja dieser Monat nichts. Oder spürst du da auch Veränderungen? Musst du anders trainieren? Schlafen, wie äußert sich das in Bezug auf deinen Beruf als Fußballer?
Es macht schon was mit mir, aber im positiven Sinne. Ich fühle mich eigentlich besser, als wenn ich nicht faste, auch fitter. Wenn man sich tatsächlich mal mit dem Thema auch als Sportler beschäftigt, das habe ich dann ja auch gemacht, und dann nennt man das, diese Art von Fasten nennt man intermittierendes Trockenfasten. Und das ist von Medizinern bewiesen, dass es tatsächlich sehr, sehr gesund ist für den Körper. Wir machen das, wie gesagt, aus der reinen Glaubenssache, aber wenn man sich damit tatsächlich beschäftigt und 4 Wochen so fastet, wie ich das mache, ist das absolut gesund für den Körper, leistungssteigernd, und deswegen habe ich, was das angeht, man muss sich anpassen. Natürlich ist es die ersten Tage auch ein bisschen anstrengend, wenn du die ganze Zeit normal getrunken und gegessen hast, aber jetzt ist schon mehr als 2 Wochen vergangen und für mich stellt es gar kein Problem dar und ich fühle mich sogar eher besser.
Also im Training werden da auch keine Abstriche gemacht. Also wenn ihr Intervallläufe macht, du brauchst nicht die letzten 2 weglassen, sondern du ziehst genauso voll durch wie an allen anderen Trainingseinheiten.
Ja, ich
mache nochmal
2 extra.
Ja, aber fragen ja auch die Leute, gerade auch am Spieltag, jetzt soll es am Samstag beispielsweise in Münster, über Münster reden wir dann später sicherlich auch schon ein bisschen wärmer werden, ein bisschen frühlingshafter, freuen wir uns alle, da dann bei diesen etwas höheren Temperaturen zum ganzen Spiel durchzuhalten, Hut ab. Ist aber alles eine Sache des Kopfes.
Ja, auch. Aber wie gesagt, auch medizinisch bewiesen, dass es auch körperlich ganz gut ist. Wobei man jetzt sagen muss, letztes Jahr habe ich das auch gemacht. Da haben wir in Osnabrück gespielt, 1-0 gewonnen auch. Kann ich mich noch ganz gut erinnern. Da habe ich das dann ausgelassen, weil das ja dann dazu zählt, dass man auf Reisen ist. Und den Tag habe ich dann danach irgendwann nachgeholt. Münster ist ja jetzt auch ein Auswärtsspiel. Aber jetzt beim letzten Heimspiel und auch beim Pokalspiel, und das Pokalspiel ging ja jetzt auch ein bisschen länger als 90 Minuten, habe ich auch gefastet und ich habe mich jetzt nicht schlechter gefühlt körperlich.
Das Ende dann vom Ramadan ist euer wichtigstes Fest. Vielleicht kannst du für uns das auch mal kurz beschreiben. Das Zuckerfest. Der Name ist da auch Programm?
Jein, also es ist wie eigentlich für euch so Weihnachten, also das größte Fest, was es gibt. Bei mir ist es dann natürlich so, dass es dann in Deutschland dafür keine Feiertage gibt. Das heißt, ich bin voll hier in Dresden, voll im Programm, Training, Spiel und so weiter. Mit ganz viel Glück kommen vielleicht meine Eltern vorbei, aber ich kann es ja gar nicht richtig feiern, leider, muss ich ehrlich sagen. Es ist so, wie wenn zu euch jemand sagt, an Weihnachten müsst ihr jetzt arbeiten und könnt eure Familien nicht sehen. Mhm. Das ist natürlich schon ein bisschen schade. Ansonsten Zuckerfest, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir uns mit Süßigkeiten...
So stellt sich Jens das vor. Er ist ein bekennender Süßigkeitenliebhaber.
Ja, dann gebe ich ihm gerne was zum Zuckerfest. Für die Kinder ist es natürlich so. Früher hat man dann schon auch Süßigkeiten bekommen, wie an Weihnachten und so weiter. Aber es ist jetzt kein Ritual, dass man sich da 3 Tafeln Schokolade reinhauen muss.
Aber da wird dann schon auch ordentlich geschlemmt, oder? Also ich habe das mal in einer Doku gesehen, da wird dann schon auf den Teller getan.
Also wenn ich jetzt die Tage irgendwie Feiertage hätte und frei hätte und bei der Familie wäre, dann könnte ich schon sagen, dass kaum ein Platz am Tisch wäre, der irgendwie frei ist. Da wird schon richtig gekocht auch, ja.
Mama ist da, glaube ich.
Mama, Tanten, Oma und so weiter, die geben da schon Vollgas in der Küche.
Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und wir haben ja auch gelernt, im Ramadan soll man auf böse Sprüche verzichten. Du wirst dann in der Zeit, in diesem Monat auch ruhiger in der Kabine. Merken die das dann auch? Also kriegt zum Beispiel der Kollege Claudio Kammerknecht nicht mehr so häufig zu hören, wie wir in der letzten Folge mit ihm mitbekommen haben, dass er ähnlich aussieht wie ein Pakistani, ein kleiner Pakistani.
Ja, Inder, Pakistani, das passt schon. Nein, ich verändere mich da jetzt nicht, weil das ist einfach mein Naturell. Und es geht ja auch darum, dass du schlechte Dinge und vielleicht auch mal Schimpfwörter und so weiter weglässt, aber das, was ich mache, das mache ich ja einfach, weil ich die Jungs gerne habe und deswegen halte ich das bei. Das ist ja nicht böse gemeint. Ich glaube, ja, vielleicht schon, dass sich der eine oder andere mal angegriffen fühlt, aber so drücke ich ja eher meine Liebe aus.
Wer war das letzte Opfer?
Oh, ja, Lars Bünding bei der Busfahrt zurück hat schon ordentlich ein bisschen was von mir abbekommen, ja. Jakob Lewald gestern, glaube ich, noch beim Kuba, Training. Okay. Ja, Kuba, ja.
Das heißt, die Stimmung, die ist weiter intakt, auch wenn es vielleicht sportlich gerade nicht ganz so reibungslos läuft, wie sich das alle vorstellen, ihr wahrscheinlich auch.
Ja, die Stimmung ist super. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es gibt keinen Grund, dass die Stimmung nicht gut ist. Ich weiß, dass man von Dynamo Dresden schon erwartet, dass du hier jedes Spiel absolut dominant bist, wobei ich sagen muss, in den Heimspielen waren wir das.
Das ist fast noch das geringste Problem, dass ihr genau dominant seid.
Dass du dann neben der Dominanz vielleicht auch noch 3-0 gewinnst. Dass du dann in einem Pokal gegen den Oberligisten am besten auch noch 6-0 gewinnst. Ich bin jetzt aber lang genug dabei. Ich weiß, dass es nicht so ist. Ich bin in meiner Laufbahn auch schon mal aufgestiegen, bin schon mal knapp gescheitert. Letztes Jahr mit Dynamo, mit Kiel schon mal knapp gescheitert. Und da kann ich schon sagen, dass es hier eigentlich keinen Grund dazu gibt, nervös zu werden. Natürlich müssen wir auf Spannung bleiben. Jeder kann die Tabelle lesen. Aber wir haben ein gutes Team, wir spielen guten Fußball. Wir müssen es jetzt vielleicht nochmal auswärts hinbekommen, weil die letzten Auswärtsspiele vielleicht nicht so waren. Aber es gibt keinen Grund, in der Kabine nicht gut gelaunt zu sein, bin ich ehrlich.
Wie viel Spannung war das am Sonntag in Plauen? Also für Zuschauer, auf beiden Seiten den Zuschauer reichlich Nerven gekostet. Sowohl den Dynamo-Fan als auch den Plauner, der ja nur knapp an der Pokalsensation dran war.
Ihr habt immer das ganze volle Programm mitgenommen. Ja. Ihr habt euch gesagt, wenn wir schon mal hier im Vogtlandstadion sind, dann nehmen wir alles mit. Also dann 120 Minuten, Elfmeterschießen, komplettes Programm.
Ja, für mich war es tatsächlich gut, weil ich habe ein halbes Jahr nicht so viel gespielt. Deswegen dachte ich, nehme ich mal 120 mit, um fit zu werden. Nein, Spaß beiseite. Ich habe auch schon sehr, sehr viele Pokalspiele bestritten in meiner Laufbahn. Viele DFB-Pokalspiele, viele Landespokalspiele und ich war auch schon mal der Underdog. Ich war auch oft der Favorit. Aber ich bin schon mal gegen Bayern München weitergekommen, die auch mit ihrer besten Elf gespielt haben gegen uns, damals in Kiel. Und wie gesagt, jeder erwartet da natürlich irgendwie einen klaren Sieg, 6-0 am besten. Ich weiß aber, dass diese Spiele nicht einfach sind und dann spielt da noch der Platz eine kleine Rolle, der dann nicht gut ist, was der Gegner wahrscheinlich auch ein bisschen mit Absicht macht, was ja auch völlig in Ordnung ist, so wie Saarbrücken im Pokal, aber auch da, bei Saarbrücken jetzt angesprochen, sieht man ja, dass die Mannschaften da rausfliegen. Und natürlich haben wir uns nicht komplett mit Ruhm bekleckert, aber was ich schon mal sagen kann, ist, dass jeder weiterkommen wollte. Und wenn du dann 1-0 hinten liegst bei so einer Mannschaft, die dann alles hinten reinwirft, ja, nochmal so Moral zu zeigen und das Spiel dann am Ende zu gewinnen, ist für mich eher was Positives. Die meisten werden jetzt sagen, ja, positiv ist eher, wenn du, wie gesagt, da 6-0 gewinnst und die komplett bespielst. Aber wie gesagt, ich bin auch schon mal rausgeflogen gegen Underdogs als Favorit und ich habe als Underdog schon mal große Mannschaften geschlagen und es ist nicht so einfach. Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Steht Plauen so ein bisschen symbolisch trotzdem für die Rückrunde?
Nein, weil ich mir dann auch nochmal Gedanken gemacht habe über das letztjährige Spiel gegen Plauen und da haben wir 7-3 gewonnen. Und da waren,
4 Tore von dir?
Ja, tatsächlich. Aber das war dann so, okay, 7-3, 4 Tore Abstand, 2 Ligen Unterschied, okay, vielleicht 3 Tore kassiert, aber irgendwie so soll erfüllt. Und da war die Hinrunde nicht so gut. Mhm. Und dann haben wir aber eine super Rückrunde gespielt. Und deswegen, klar, wenn wir jetzt nicht liefern, kann man sagen, Plauen irgendwie fing schon an oder ging es weiter mit der Rückrunde. Aber wir sind weitergekommen, das ist ja das, was zählt. Und wenn wir jetzt noch eine hoffentlich gute Restrückrunde spielen, dann ist ja alles gut.
Du hast die Vorsaison angesprochen. In der Tat, da habt ihr 7-3 in Plauen gewonnen. Die Vorrunde war nicht gut. Wenn man jetzt einen Strich zieht und sagt, wir sind jetzt Ende März und wir schauen ein Jahr zurück, da habt ihr jetzt sogar einen Punkt mehr als in der Vorsaison. Nur war die Stimmung vor einem Jahr irgendwie eine euphorische. Und jetzt hat man so das Gefühl, es ist so ein bisschen Depri-Stimmung. Du hast gesagt, es gibt gar keinen Grund, nervös zu werden und trotzdem wissen Fans auch nicht so recht, was ist denn jetzt los mit Dynamo? Glas halb voll, halb leer? Sind die jetzt auf dem aufsteigenden Ast wieder oder geht das jetzt weiter bergab? Wie nimmst du das wahr, die Stimmung in der Stadt, im Umfeld, bei den Fans?
Ja, ist ja ein Stück weit normal, weil letzte Saison nach der Hinrunde war es ja so, dass es dann eigentlich für alle, vor allen Dingen im Umfeld, darum ging, ja, so um die goldene Ananas so ein bisschen. Wir waren ja weit weg von den Aufstiegsplätzen, gefühlt 20 Punkte. Es ging um nichts mehr. Und wir selber haben uns gesagt, pass auf, wir versuchen einfach von Spieltag zu Spieltag irgendwie die Tabelle hochzuklettern und für uns selber ein gutes Gefühl irgendwie mitzunehmen für das nächste Spiel. Und das hat uns vielleicht auch ein bisschen gut getan und deswegen haben wir dann einfach Woche für Woche die Punkte geholt. Und jetzt ist es natürlich so, du warst 10 Punkte vorne und hast sie so ein bisschen in Anführungsstrichen verspielt. Aber klingt jetzt doof, aber wenn einer vor der Saison gesagt hätte, ihr seid jetzt zu dem Zeitpunkt zweiter Platz, einen Punkt hinter dem ersten, hätte das wahrscheinlich jeder erstmal so unterschrieben. Und genau deswegen, ich bin ja sowieso grundsätzlich einer, der positiv ist, aber deswegen würde ich vielleicht einen Appell an alle, die auch zuhören oder das irgendwie so mitbekommen, einfach zu sagen, dass die Stimmung trotzdem positiv bleibt, weil wir sind ja ein Verein, der von dieser Masse an Fans und von dieser Lautstärke und von dieser geilen Emotion, die man einfach hier im Stadion hat, was ich ja so unfassbar schätze, die davon lebt. Und deswegen sieht man ja auch leider gerade den Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Und deswegen würde es, glaube ich, jedem Einzelnen, uns als Mannschaft, als Spieler, aber auch den Fans schaden, wenn wir einfach nicht positiv, sondern negativ wären. Natürlich ist es gerade so ein bisschen gemischte Gefühle, aber nochmal, wir sind zweiter Platz. Es gibt einfach keinen Grund, irgendwie negativ zu sein. Natürlich liegt es jetzt, wir Spieler sind in der Pflicht, liegt es jetzt so ein bisschen an uns, natürlich auch die Punkte zu holen. Und manchmal ist es auch vielleicht wichtiger, nicht so geil zu spielen und 3 Punkte zu holen, statt wie gegen Essen die Mannschaft komplett zu dominieren und irgendwie nur 2-2 zu spielen. Weil jetzt brauchst du einfach Punkte, aber wir dürfen nicht von unserem Weg abkommen, weil wir einfach guten Fußball spielen. Und nochmal, ich bin positiv und ich glaube, dass wir, wenn wir alle zusammen, und mit alle meine ich nicht immer nur die Mannschaft, sondern wir Spieler und der Verein lebt halt einfach auch von den Leuten hier. Das ist nun mal so, wenn wir einfach alle zusammenhalten, positiv sind. Und auch in den 8 Spielen wird es nochmal einen Rückschlag geben. Das ist normal. Ich würde mir auch wünschen, dass wir alle 8 Spiele souverän gewinnen. Aber dass wenn wir da auch nochmal einen Rückschlag kriegen, dass wir einfach zusammenhalten. Weil ich glaube, wenn wir alle dran glauben und immer positiv sind, dann werden wir es am Ende schaffen.
Aber weil du das jetzt gerade erwähnst, machst du dir Sorgen, dass der so viel beschworene Zusammenhalt, der auch geweckt wurde durch eure starke Rückrunde in der Vorsaison, dass der bröckelt?
Nee, gar nicht, weil ich hatte ja durchaus das Gefühl, dass der Support da ist. klingt jetzt doof, aber wenn ich durch die Stadt laufe, dann freut sich der ein oder andere Fan auch mal und will dann auch ein Foto haben und sagt dann nicht, ey Amo, komm jetzt mal, und sondern der freut sich ja auch. Das ist ja für mich auch Euphorie und gute Laune. Ich habe jetzt nur darauf so geantwortet, weil die Frage jetzt so kam, dass die Leute schon denken, ist das halb, das Glas halb voll oder halb leer. Für mich ist es eigentlich ganz voll.
Aber liegt nicht da gerade der Unterschied? Den Eindruck habe ich auch. Wenn du durch die Stadt läufst, wenn ein Paul Will, ein Stefan Kutschke durch die Stadt läuft, dann sind das Helden. Dann werden die gefragt, ob sie ein Foto schießen. Ich glaube, in den sozialen Medien geht es da anders teilweise ab. Ich weiß gar nicht, wie sehr du das mitbekommen hast nach dem Ulm-Spiel. Ich glaube, da toben sich momentan manche auch aus und machen die sozialen Medien wieder mal zu den asozialen Medien. Kritik, schön und gut, aber beschimpfen, beleidigen, finde ich komplett daneben. Wie nimmst du das wahr? Wie gehst du mit diesem Thema Beleidigung in den sozialen Medien um?
Oh, das ist natürlich so ein Thema, womit wir tagtäglich konfrontiert werden. Das ist egal, was du als Person des öffentlichen Lebens machst. Wenn jemand dich kritisieren will, findet er immer was. Ich hatte letzte Saison, und da habe ich ja eine durchaus überdurchschnittliche Saison gespielt.
25 Tore,
Torschützenkönig. Genau. Was für mich aber auch gar nicht so wichtig war, die Tore, sondern ich habe in der Hinrunde für mich persönlich, ist nur mein Eindruck, nicht so einen guten Fußball gespielt, auch trotzdem Tore gemacht, und in der Rückrunde war ich ein ganz anderer Spieler und habe besseren Fußball gespielt, aber ich hatte ein Spiel, kann ich mich erinnern, jetzt nur als Beispiel, gegen Wiesbaden, wo wir, es war ein richtig wichtiges Spiel, es war, glaube ich, der drittletzte Spieltag oder so, wo wir dadurch dann auch zweiter Platz hinter Freiburg waren, 3-1 gewonnen haben, gegen gerade mit die beste Mannschaft der Liga. Und ich habe das 1-0, glaube ich, gemacht, aber ich habe hinten heraus noch 2 oder 3 hundertprozentige, falls ihr euch daran erinnern könnt, vergeben. Wo der Stritzel hält, wo ich daneben schieße, wo die eigentlich nicht so typisch waren für mich, aber wirklich gefühlt aufs leere Tor nicht getroffen habe. Wir haben 3-1 gewonnen und eigentlich war alles so ein bisschen positiv. Und dann habe ich auch in meinen DMs Nachrichten gefunden, hey, und auch teilweise von Anhängern, vielleicht auch nicht Anhängern. Es wird ja meistens auch nicht so gesehen, weil das ja auch irgendwie private Konten sind oder kein Bild hinterlegt wird. Ey, wie schlecht bist du denn? Wie kannst du denn nicht reinmachen? Und bitte zieh nie wieder das Trikot an. Und eigentlich bei einer positiven Sache irgendwas Negatives. Jetzt kannst du beim Ulm-Spiel sagen, ey, du hast gegen den Ersten gespielt, du hast eigentlich das Spiel dominiert, dann kriegen die rote Karte. Eigentlich musst du das Spiel schon irgendwie ein bisschen ziehen, und dann stellen wir uns natürlich auch nicht immer ganz clever an und spielen dann irgendwie 0-0. Dann gibt es natürlich welche, die schreiben, ja, gutes Spiel und genau da weitermachen, dann holen wir die Punkte. Und dann gibt es aber auch Leute, die das kritisieren.
Wie gehst du damit um? Gibt es da einen Kursus oder sagst du einfach nicht lesen? Du hast ja dann doch gelesen. Das stelle ich mir nicht einfach vor für euch, da mit diesen Nachrichten dann umzugehen. Weil es macht ja was mit einem. Ihr seid Menschen.
Ja, tatsächlich gab es auch Momente, wo mir sowas nahe geht, weil ich versuche vieles nicht mehr zu lesen. Aber mittlerweile, auch da, ich bin jetzt schon ein paar Tage dabei, versuche ich das so ein bisschen zu ignorieren. Solche Sachen wie beim Lübeck-Spiel, wo dann der Banner rauskommt, sowas kannst du dann nicht ignorieren. Vielleicht musst du sowas dann auch mal mit Humor nehmen, so wie ich es mit meiner Mama halt gemacht habe. Wo ich schon gemerkt habe, dass ihr das so ein bisschen nahe geht, weil sie kann da ja am Ende gar nichts für. Vielleicht nimmst du es teilweise auch als Motivation, wenn dann da jemand zu mir schreibt, der vielleicht selber noch nie gegen Ball gekickt hat, ey, du bist so schlecht, bitte zieh nie wieder das Dynamo-Trikot an oder bitte spiel nie wieder. Es ist für mich ein Ansporn, vielleicht im nächsten Spiel dann nochmal ein Tor zu schießen. Ja, ich glaube, dass ich mittlerweile damit gut umgehen kann, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du als Spieler den Anspruch an dir selber so hoch wie möglich hältst. Und wenn du dann irgendwie kein Tor schießt oder kein gutes Spiel machst, dass du dich nicht von denen runterziehen lässt, sondern dass du dann sagst, ey, zu dir selber, ich habe nicht gut gespielt, das, was die sagen, ist egal, du musst für dich versuchen, besser zu werden. Aber ganz ausblenden kann man das natürlich nicht, wenn du da durchweg beleidigt wirst. Ich hatte auch schon negative Zeiten in meiner Laufbahn, wo ich krass beleidigt wurde. Spurlos geht das nicht an einem vorbei, es wäre gelogen.
Wir haben, Jens hat es gesagt, extrem viele Fragen diesmal bekommen. Eine hast du jetzt schon indirekt beantwortet, die ging genauso ähnlich, wie du es beschrieben hast. Amo, was ist mit der Mannschaft los? Da hast du jetzt schon einiges dazu gesagt. Eine andere Frage, die passt jetzt insofern auch ganz gut. Wie bewahrt man denn in Drucksituationen? Und ich sag mal so, die Social-Media-Situation ist ja vielleicht auch eine mentale Drucksituation. Wie bewahrt man da die Lockerheit? Auch jetzt in dieser sportlichen Situation, ne?
Ja, erstmal die Frage nochmal, ich kann es absolut verstehen, weil die Leute irgendwo so dazwischen hängen mit, so wie du schon gesagt hast, halb voll oder halb leer das Glas. Ich sehe es halt ganz voll, aber nicht, weil ich nicht die Ernsthaftigkeit der Situation sehe, sondern weil ich einfach glaube, dass wir gut dastehen, dass wir eine gute Mannschaft haben, die intakt ist. Aber nochmal, es liegt natürlich jetzt auch an uns. Wir können jetzt nicht sagen, okay, wir machen das jetzt schon irgendwie, sondern wir müssen hart daran arbeiten, Gas geben. Ja, und wie war die zweite Frage?
Die Lockerheit.
Ne? Die Lockerheit, genau, mit dem Druck. Auch da muss jeder für sich selbst einen Weg finden. Ich bin halt ein Spieler, der einen hohen Anspruch an sich selbst hat und deswegen mache ich mir den höchsten Druck, wenn jetzt 10 Leute um mich herum sagen, so und so und du musst das so machen und das muss besser sein. Ich weiß, was ich besser machen muss und ich habe den Druck an mir und wenn ich dann, keine Ahnung, ein Spiel habe, wo ich 3 Tore machen kann und ich mache nur 1, dann bin ich sauer auf mich selber, dass ich nicht 3 gemacht habe, zumindest mal 2. Deswegen ist der Druck an mich selber eigentlich so der höchste und deswegen schaffe ich es oft, den anderen irgendwie so zur Seite zu legen. Gelingt mir auch nicht immer. Die anderen haben aber nicht so den Druck an sich selbst, sondern fühlen eher den Druck von außen. Da muss jeder irgendwie so seinen eigenen Weg finden. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir sind ja nicht alleine in dieser Liga und wir spielen nicht alleine Fußball. Die anderen kommen auch in diese Situation rein. Bei Regensburg sieht man das jetzt auch ein bisschen. Ulm und Münster sind natürlich so Vereine, auch wie Unterhaching. Soll jetzt nicht böse klingen, aber die sind in die Saison gegangen und haben nicht gesagt, dass sie aufsteigen wollen und stehen jetzt auf einmal da oben und nehmen so ein bisschen die Welle mit. Und irgendwann, wenn nicht vielleicht sogar jetzt schon, sind sie auch in dieser Situation und denken, oh, nur noch 8 Spiele. Und wenn wir die positiv bestreiten, sind wir auf einmal in der zweiten Liga. Und das löst bei dem einen oder anderen vielleicht auch den Gedanken von Druck aus. Und deswegen nochmal, wir sind nicht alleine. Das gehört auch dazu zum Fußball. Du kannst Druck nicht komplett abschütteln. Du musst damit umgehen können. Das ist ganz wichtig, dass du nicht sagst, ja, ich habe den jetzt einfach nur nicht. Sondern du musst versuchen, damit umzugehen. Und ja, nochmal, ich bin da eher positiv. Jeder, der nicht so positiv ist, kann gerne mal mit mir nach Ramadan Kaffee trinken gehen mittags. Ich versuche den da irgendwie mitzunehmen. Ich sehe nichts Negatives.
Wie du mit der Situation umgehst, hast du ja schon bewiesen mit deiner Rückkehr, als du gesagt hast, gebt mir den Ball, ich mache die Tore, gebt mir den Druck, ich haut mir den Rucksack voll, ich komme schon irgendwie damit klar. Jetzt sind da, glaube ich, 3-4 Wochen vergangen oder 5 Wochen, seitdem du das gesagt hast. Und trotzdem, mehr denn je, stellt man jetzt vielleicht fest, und du wahrscheinlich auch, dass du dir die Rückkehr ein bisschen anders vorgestellt hast. Zumindest erfolgreicher, wenn wir das übers Tore-Schießen reden. Ne? Und wenn du dir den Druck selber am meisten machst, dürftest du jetzt gerade nicht sehr zufrieden mit dir sein, oder? Oder ist es zu einfach, dich nur an Toren zu bemessen? Das ist ja immer so auch so eine Äußerlichkeit.
Naja, das war ja klar. Ich habe letzte Saison mit dem Torschützenkönig geworden, habe 25 Tore geschossen und wenn ich herkomme, erwartet jeder in 15 Spielen 15 Tore. Das ist ja dem Zuschauer, der das so sieht, oh, der Arslan kommt zurück, oh geil, der schießt jetzt hoffentlich nochmal 15 Tore oder der macht die. Ich selber bin ja, habe ich auch schon gesagt, für was ganz anderes zurückgekommen. Ich will das, was wir nach wie vor, auch wenn die Situation zu dem Zeitpunkt ein Tick besser war als jetzt, aber nochmal, ich bin da positiv, bin ich ja für was anderes zurückgekommen, sondern wir haben letzte Saison was verpasst, was mich noch wochenlang beschäftigt hat und das will ich nachholen. Und ob ich jetzt am Ende noch in 8 Spielen jetzt nochmal 8 Tore schieße oder nur 1 und das ist das Wichtigste oder gar keins und wir schaffen es, ist für mich so ein bisschen die Mission erfüllt und darum geht's mir. Ich habe das nach dem Ingolstadt-Spiel, glaube ich, gesagt. Und nach dem Ingolstadt-Spiel haben wir hier zu Hause 7 Tore gegen Lübeck geschossen. Ich hatte so das Gefühl, als ich hergekommen bin, wurden wir nur noch so, ja, wir spielen super Fußball, aber die Bälle gehen irgendwie nicht rein. Und ich dachte mir gerade, ja, vielleicht ist es auch wichtig gewesen, dass ich komme, dass der ein oder andere Spieler merkt, okay, ich muss jetzt nicht mehr, sondern der Ammo muss. Und deswegen geht so ein bisschen, wir haben über Druck gesprochen, der Druck von denen weg und komischerweise machen wir auf einmal 7 Tore. Wenn ich dann der Leidtragende darunter bin, der dann gar keine Tore mehr schießt und dafür schießen andere Tore, dann ist das für mich absolut in Ordnung, weil das ist für mich die Mission. Aber ich bin ein sehr ehrgeiziger Spieler. Gegen Essen wurde der Ball 2-mal von der Linie gekratzt, was mich natürlich unfassbar ärgert. Letzte Saison ist der Fallrückzieher reingegangen und jetzt wird er spektakulär gehalten. Gegen Ingolstadt geht er knapp am Tor vorbei, gegen 60 geht er knapp am Tor vorbei. Das ist so gerade so ein bisschen vielleicht so, ja, der letzte Funke, der fehlt, dass mein Schuss vielleicht reingeht. Aber ich glaube auch, ohne mich jetzt irgendwie loben zu wollen, die beiden Tore gegen Essen habe ich auch mit rausgespielt und ich glaube, das ist auch meine Stärke, nicht nur Tore zu schießen, sondern auch so den vorletzten Pass oder den letzten Pass zu spielen. Und nochmal, wenn dann nichts Zählbares für mich persönlich bei rauskommt, aber für Dynamo Dresden und für die Mannschaft, dann ist das für mich absolut richtig. Und nochmal, wenn ich die letzten 8 Spiele kein Tor schieße und wir sind erfolgreich, dann nehme ich das absolut in Kauf. Aber ich will natürlich mit meinen Toren und meinen Vorlagen und mit dem vorletzten Pass helfen, dass wir überhaupt zum Sieg kommen.
Mhm.
Aber Lübeck war leider so ein bisschen die Ausnahme mit den 7 Toren. Ansonsten merkt man schon, das Tore schießen fällt euch in der Rückrunde extrem schwer. Also ihr hattet ein paar Spiele, wo ihr extrem viele Chancen hattet. Aber so dieses Scoren, auch am Sonntag, ist momentan nicht die ganz große Stärke von euch. Warum?
Auch da, ich sehe es noch einen Tick anders, weil gegen, also wenn wir nicht in diese Chancen reinkommen würden, natürlich hast du recht mit dem Scoren, aber dann würde ich mir eher Gedanken machen, gegen Essen konnte jetzt keiner erwarten, dass auf einmal Manuel Neuer 2.0 da am Tor steht, in einem ganz normalen Drittligaspiel, ohne das irgendwie negativ auf Essen auszulegen, geht das Spiel 5 oder 6-2 aus mit einem Drittliga-Torwart. Das war in dem Fall, war das ein Champions-League-Torwart, muss man ehrlich sagen. Wir haben gegen 60 2 Tore gemacht, die eine gute Rückrunde spielen, das darfst du auch nicht vergessen. Ja, auswärts gebe ich dir da absolut recht. Da
sind halt die Extreme. Also genau, ich weiß nicht, ob Roland Kaiser grenzt, der singt Extreme. Ihr habt dieses,
da kommen wir nicht mal zu den Chancen, deswegen gebe ich dir absolut recht. Das ist ja das, was wir jetzt hinkriegen müssen, dass wir auswärts auch zu den Chancen kommen. Gegen Ulm brauchen wir uns nicht belügen, müssen wir ja Tore machen.
Ja.
Also es liegt daran, gerade wirklich, dass es dann nur noch am Tore schießen hakt, aber wenn du zu den Chancen kommst, auch ich persönlich, von mir gesprochen, wenn du zu den Chancen kommst, dann wird es irgendwann klingeln. Man muss dazu auch sagen, dass bei Heimspielen vielleicht dann, oder auch auswärts allgemein bei einem Spiel, vielleicht dann auch mal 1 oder 2 Tore reichen müssen. Muss nie die Rede davon sein, dass man 7 Tore schießt. Also um ein Spiel zu gewinnen in der dritten Liga, muss dann vielleicht, wie gesagt, auch mal 1 oder 2 Tore reichen. Ich weiß jetzt gar nicht die Tore, vielleicht wisst ihr es, wer die meisten geschossen hat. Ich glaube, wir sind nicht so weit unten, also wir schießen ja auch nicht wenig Tore vom Grundsatz her. Aber ja, gebe ich dir vollkommen recht, wir brauchen uns auch nicht hinter jeder Sache irgendwie eine Ausrede suchen oder verstecken. Wir schießen zu wenig Tore, aber ich bin mir sicher, dass wir das in den 8 Spielen machen werden.
Du hast es auch gerade schon begründet für dich selber. Du trägst da also auch keinen Rucksack jetzt mit und sagst, Mensch, letztes Jahr habe ich hier 25 Tore in dieser Drittliga geschossen, war Torschützenkönig und jetzt warte ich noch, dass der Knoten platzt. Von so einem Rucksack bist du frei.
Ja, Rucksack wäre zu doll. Also ich habe einfach mal Bock, wieder vor der Kurve mein Jubel zu machen und zu jubeln. Natürlich wäre das gelogen, wenn ich mich nicht darüber ärgere, dass die Bälle jetzt gegen 60 oder gegen Essen nicht reingegangen sind.
Jubelst du dich auch am Geburtstag in Münster sicherlich schön?
Ja, also absolut. Zu Hause nochmal schöner als auswärts, aber ich hätte nichts dagegen. Und dann läufst du auch da irgendwie hier durch den Gang oder jetzt spreche ich mit euch, dann kommt wieder Rucksack, dann einfach nur mal ganz simpel gehe ich hoch zum Essen und Conny sagt, ja, am Wochenende ist es soweit mit dem ersten Tor und dann sagt das irgendwie gefühlt 10 Leute am Tag, auch beim Einkaufen, der sagt, ey, Asan, am Wochenende schießt dein erstes Tor wieder, darauf freue ich mich richtig. Und irgendwie ist es dann natürlich im Unterbewusstsein und, aber wir sind alles Profis und wir müssen damit umgehen können. Es nagt an mir, klar, also ich will Tore schießen, aber nicht Tore schießen, um zu sagen, ich habe nur ein Tor geschossen. So, wenn wir jetzt 1-0 dadurch gewinnen, dann war es ein wichtiges Tor und ich habe dazu beigesteuert, dass wir 3 Punkte geholt haben und das Spiel gewonnen haben. Wenn es jetzt eh schon 4-0 für uns steht, was ja schön wäre, und ich habe das 5. gemacht, um nur zu sagen, ich habe das Tor gemacht, ich freue mich dann über den Sieg, weil nochmal, die Mission ist für mich eine andere hier, nicht umherzukommen und zu sagen, ich hole mir nochmal eine persönliche Torjägerkanone und schieße die meisten Tore, die man in der Rückrunde schießen kann oder sonst was. Den Gedanken hatte ich nie, aber ja.
Das hat echt so genagt an dir, dieser Nichtaufstieg, diese verpasste Chance im letzten Sommer?
An euch nicht? Oder?
Ja, aber brutal.
Also wenn meine
Fahne war auf Halbmast. Also Meppen, die Nacht von Meppen habe ich bis heute noch nicht verkraftet. Ich sitze heute noch, liege heute noch auf der Couch bei meinem Psychologen.
Du kannst mich da gerne mal anmelden. Nein, Spaß beiseite. Aber dieses Meppenspiel, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt irgendwann vergessen kann, weil wir letzte Saison, auch diese Saison, so eine geile Gemeinschaft waren mit Mannschaft, Fans, nach der Hinrunde, die wir so vergeigt haben. Es war ein Zusammenhalt, den habe ich so in meiner Laufbahn noch nie gespürt. Und ich hätte mir einfach, abgesehen nur von mir, ich hätte mir einfach für jeden gewünscht, dass er das einfach feiern kann. Und ja, das Meppenspiel, das war wie Horror. Und deswegen konnte ich das einfach lange Zeit nicht vergessen. Und ist ja auch klar, dass ich jetzt ein Leihspieler bin, aber ich will einfach, dass der Verein das mit oder ohne mich, egal wie, nachholen kann. Auch wenn ich jetzt nicht als Leihspieler hergekommen bin, wünsche ich dem Verein, dass er das irgendwie nachholen kann. Jetzt bin ich hier und will irgendwie helfen. Und nochmal, wir haben gerade über das Tore schießen gesprochen und vielleicht habe ich den einen oder anderen Kieselstein in der Hosentasche, aber sicherlich kein Rucksack, weil es für mich um was anderes geht. Aber nochmal, wenn ich kein Tor schieße und der Verein kann das feiern und die Fans kann das feiern, was wir letztes Jahr so ein bisschen verpasst haben, dann bin ich der glücklichste Mensch.
Das ist also Tatsache so der Hauptgrund, weil das ist eine der meistgestellten Fragen, wie es zur Rückkehr kam in der Winterpause, die dich nach Dresden zurückgebracht hat. Du hast ja da keinen unerheblichen Anteil in dem Transfergeschäft. Das ist ja ein ganz kompliziertes, ne? Wenn man Leihspieler ist, beziehungsweise in der Winterpause sagt, man würde gerne weggehen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ne? Und dann ist das ja ein ganz schönes Hin und Her. Und du hast aber dich, glaube ich, wenn wir das so von außen richtig mitbekommen haben, klar dafür ausgesprochen, ich möchte schon nach Dresden unbedingt.
Ja, natürlich. Wenn du ein Spieler bist, der davor gerade erst geholt wurde von einem Verein, die Hinrunde natürlich nicht so lief, wie man sich das persönlich vorgestellt hat, aber trotzdem ein Spieler bist, wo der Verein komplett mit plant. Das kann ich sagen mit Ottmar Schork, der Sportdirektor von Magdeburg, der da viel von mir hält und mich sicherlich gerne da behalten hätte, musst du dich als Spieler so klar positionieren. Und für mich nochmal, ich habe Dynamo das ganze halbe Jahr verfolgt, neben dem, was ich natürlich gemacht habe in Magdeburg. Und für mich war einfach wichtig, dass dieser Verein das schafft. Und ja, dann gab es irgendwann die Möglichkeit, dass man sagt, okay, Ammo, vielleicht kannst du dabei helfen. Kann da auch gerne neben dem Toreschießen noch ein anderes Geheimnis verraten, dass ich einfach, glaube ich, ein Typ bin, vielleicht auch gar kein Geheimnis mehr für Jens, weil er ist ja immer drin, aber dass ich einfach so ein Typ bin, der auch immer gute Stimmung reinbringt, den einen oder anderen Flachs macht, einfach vielleicht auch gut ist für so eine Kabine. Und wenn das so die Dinge sind, die Bausteine sind, womit ich helfen kann, war für mich einfach zu Hause klar, ey, du hoffst jetzt nicht nur noch vorm Fernseher, dass der Verein das schafft, sondern du hast die Chance mitzuwirken, du musst es jetzt Magdeburg klar machen, du musst denen sagen, pass auf, ich möchte das machen mit Dresden. Und daran habe ich für mich eine Chance gesehen. Es war nicht ganz einfach, weil auch lobenswert, die wollten mich gerne da behalten, aber haben dann irgendwann auch gesagt, ey, Ammo, du möchtest das unbedingt, wir legen dir jetzt keine Steine in den Weg und mach das. Und deswegen war das für mich einfach eine super Sache und deswegen wäre es schön, wenn wir jetzt mit den letzten 8 Wochen alles vergolden könnten, so dass sich das alles komplett für jeden auch gelohnt hat.
Fragen die Hörer auch, denkst du, dass Dynamo den Aufstieg schaffen wird? Ich glaube, du siehst das sehr, sehr positiv. Du hast ja gerade schon gesagt, Glas Wasser ist halb voll als halb leer.
Ganz voll, hast du gesagt.
Ganz voll, ja. Und wo schießt du uns zum Aufstieg? Wurde auch gefragt.
So direkt würde ich niemals fragen. Aber. Ich weiß jetzt, dass wir in Münster spielen und dann zu Hause, glaube ich, gegen Saarbrücken und die anderen Wochen, da weiß ich schon gar nicht mehr,
gegen wen. Dann Freiburg, Viktoria Köln.
Ja, da siehst du mal, dass ich mich tatsächlich nur auf die nächsten
Spiele... Von Spiel zu Spiel denken.
Ja, ist wirklich so. Ich weiß wirklich nicht, gegen wen wir irgendwie danach spielen. Ja, also natürlich glaube ich dran. Wenn du als Fußballer nicht dran glaubst, dann musst du oder bleibst du ab heute am besten zu Hause und kommst gar nicht mehr zum Training, weil du spielst ja Fußball dafür, um erfolgreich zu sein. Ich bin ja immer so ein Typ, der das nicht sagen will. Vor allen Dingen das Wort Aufstieg. Was bringt es das immer zu sagen? Weil du musst es ja am Ende machen. Deswegen werdet ihr das von mir nie hören. Und wenn wir einen Spieltag vor Schluss 3 Punkte vorne sind und das bessere Torverhältnis haben, werde ich das auch nicht sagen, weil dann müssen wir das Spiel auch erstmal positiv bestreiten. Weil ich bin eher dafür, dass man Aufstieg nicht sagt, sondern macht. Aber nochmal, ich bin ja hergekommen, um was mit dem Verein nachzuholen, dass die Leute was zu feiern haben, dass die was nachholen. Und ich will nicht diese schlechten Gedanken und Minuten ausmappen wieder nachholen, sondern was anderes.
Sehr gut. Das ist so ein Spruch für meinen Psychologen. Man sagt nicht Aufstieg, man macht ihn. Kannst du dir auch bitte rahmen lassen? Wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk für mich. Weil du Magdeburg jetzt gerade schon erwähnt hast, Ottmar Schork, wie intensiv verfolgst du gerade, was bei deinem Verein abgeht, der dich ausgeliehen hat beim 1. FC Magdeburg? Die haben zuletzt auch eine ordentliche Reibe bekommen in Karlsruhe, 0-7. Wie ist der Kontakt zu den dortigen Mitspielern?
Ja, ich habe auch zu dem einen oder anderen Spieler noch Kontakt, weil das auch einfach gute Jungs sind. Ich verfolge generell gerne Fußball, ich schaue gerne Fußball. Ich werde heute Abend 2 Monitore gleichzeitig laufen lassen, weil Deutschland spielt und die Türkei spielt zur selben Zeit. Aber ich gucke einfach gerne Fußball. Aber natürlich schaue ich auch Magdeburg, weil ich bin nur ausgeliehen von da und ich verfolge die und die haben mich immer fair behandelt. Nicht nur die Leute im Verein, auch die Fans. Ich weiß noch, mein erstes Treffen, wir wurden da zum Grillen eingeladen von den Fans. da ging es bei mir die ganze Zeit nur um Dynamo und irgendwie nicht negativ, sondern positiv. Die haben die ganze Zeit gesagt, ey, wie geil wäre das, wenn Dynamo wieder aufsteigt und wir können gegeneinander spielen und es ist ein richtig geiler Verein und ich weiß, dass da
schöne Rivalität
ist, aber irgendwie so eine positive, also ich weiß nicht, ob man das mit Rivalität irgendwie positiv das Wort in Verbindung bringen kann, aber ich bin da angekommen und wollte mich gerade auf Magdeburg so konzentrieren und versuchen, Mappen irgendwie abzuschütteln und dann haben die ganze Zeit aber nur positiv über Dresden gesprochen und wie geil das doch wäre, wenn die aufsteigen, wenn wir dann gegen die spielen würden und nicht mehr in der dritten Liga gegeneinander, sondern bitte in der zweiten. Deswegen, ja, eigentlich bemerkenswert so, auch durch die Rivalität und ja, natürlich verfolge ich das trotzdem. Wünsche denen natürlich, dass sie in der zweiten Liga bleiben.
Logisch.
Dass wir es irgendwie schaffen sollten. Ich wollte nicht darüber reden und es nicht erwähnen, aber wir es machen, dass wir dann irgendwie gegeneinander spielen.
Jetzt haben wir zwei Fragekomplexe.
Richtig.
Denn der eine ist so der zweitmeist, wo man alle Fragen unterordnen kann. Und dann gibt es noch einen, der toppt das noch. Welchen trägst du jetzt vor?
Ich würde dir die zweitmeistgestellte Frage geben.
Genau, die zweitmeiste. Ich lese einfach mal vor, weil es immer das gleiche Thema ist. Wo gefällt es dir besser, in Magdeburg oder Dresden? Wenn du dich entscheiden könntest, wo würdest du lieber spielen, SGD oder 1. FCM? Wo gefällt es dir besser? Hast du dich in Magdeburg oder in Dresden wohler gefühlt?
Das ist ja ähnliche Fragen.
Ist das nur eine Frage?
Nee, das sind verschiedene. Ja, verschiedene, aber es geht ja immer um das Thema Magdeburg oder Dresden.
Ja, ich habe die Frage natürlich schon verstanden.
Und auch schon 1000 Mal gehört, nehme ich an.
1000 Mal gehört. Ich bin ja grundsätzlich ein Typ, der Fußball, also ich liebe Fußball, ich lebe Fußball, bei mir dreht sich alles um Fußball. Wie gesagt, ich schaue heute Abend 2 Monitore, ich weiß nicht, ob das so viele machen. Deswegen, wenn es mir mit dem Fußball gut geht, dann geht es mir persönlich gut und dann fühle ich mich auch wohl und dann kann ich, keine Ahnung, in einer 10 Quadratmeter Hütte wohnen und Wald um mich herum, dann geht es mir halt einfach gut, wenn ich weiß, morgen fahre ich sehr, sehr gerne zum Training. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass ich in Magdeburg mir das anders vorgestellt habe und deswegen, ja, ging es mir dann ein paar Tage mal nicht so gut da und man ist vielleicht auch mal nicht so gerne zum Training gefahren, weil man genau wusste, okay, am Wochenende spiele ich vielleicht wieder nicht oder wird vielleicht wieder nicht auf mich gesetzt und das war hier natürlich in Dresden anders. Ich habe letzte Saison jedes Spiel gemacht, ich spiele jetzt wieder viel und wir waren, ich weiß, wir haben es am Ende nicht geschafft, wir waren letzte Saison erfolgreich. Ich weiß, dass jetzt gerade so eine holprige Phase sind, aber wir sind trotzdem erfolgreich. Ich verbinde mit Dynamo Dresden einfach grundsätzlich was Positives. Und Dresden, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja auch in jedem Ranking, der nichts mit Dynamo Dresden oder mit Dresden zu tun hat, dass Dresden einer der schönsten Städte in Deutschland ist. Und das ist ja auch Fakt. Deswegen kann man sich hier, glaube ich, wenn man in Dresden lebt, nicht unwohl fühlen. Also zeig mir einen, der mal in Dresden gelebt hat, der danach weggeht und sagt, ja, Dresden ist voll hässlich. Das gibt's, glaube ich, nicht.
Nee.
Ja, und in Magdeburg war es natürlich so, dass wenn es dir mit Fußball nicht so gut geht, dann bleibst du auch mal zu Hause und gehst vielleicht nicht essen, dann spielst du nicht oder verlierst, wenn du gespielt hast, dann gehst du nicht irgendwie spazieren und dann kriegst du auch nicht so viel von der Stadt mit. Aber an der Elbe ist es grundsätzlich schön. Ich finde es hier an der Elbe schön, ich finde ja Hamburg auch mega schön. Magdeburg hat auch die ein oder andere schöne Ecke, aber Dresden ist einer der schönsten Städte, müssen wir nicht drüber reden.
Ist das, bevor Jens den meistgefragten Komplex vortragen kann, würde ich kurz nochmal einhaken, ist das so ein bisschen der Knackpunkt im Profigeschäft? Du hast es gesagt, wenn man nicht spielt, und es können ja nur immer 11 spielen, maximal 16 am Wochenende, trotzdem dran zu bleiben, die Motivation, die Eigenmotivation hochzuhalten, trotzdem positiv ins Training zu fahren und auch weiterzuarbeiten. Ich meine, du hast das ja schon beschrieben, du hast so ein bisschen eine kleine Achterbahn in der Karriere immer wieder mal, ne? Du hast immer mal Höhen, dann aber auch immer wieder Tiefen. Letztes Jahr hast du bestimmt gedacht, jetzt wäre ich endlich belohnt dafür, dass ich immer dran geblieben bin. Und jetzt dann hast du ein halbes Jahr später jetzt Magdeburg wieder was Gegenteiliges erlebt. Ist das so dieses, was den guten Fußballer, den guten Profi auszeichnet, immer dran zu bleiben und an die Chance zu glauben?
Tatsächlich. Ich habe darüber mal mit Ole Werner gesprochen, der zu mir gesagt hat, du bist eigentlich, natürlich gibt es Spieler wie Messi und Ronaldo, die immer, egal wo sie hinwechseln, spielen und alles ist immer positiv und alles ist rosig. Und der hat mal zu mir gesagt, du bist eigentlich das beste Beispiel für junge Spieler, um zu sehen, was man mit Ehrgeiz alles erreichen kann, weil dann hast du ein Hoch und dann fällst du irgendwie wieder auf die Fresse. Dann hast du ein Hoch, dann hast du einen Kreuzbandriss, dann bist du wieder unten. Dann hast du wieder ein Hoch, keine Ahnung, hier mit Dynamo Dresden und dann wechselst du irgendwo hin und spielst wieder nicht und hast wieder ein Tief. Und ja, ich war irgendwie nie die Person, die gesagt hat, ich gebe jetzt auf. Und ich weiß auch, dass die Leute hier gerade sagen, das ein oder andere Tor von Amo hätten wir uns auch gewünscht. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht aufgeben, in den 8 Spielen wieder ein Tor zu schießen. ja, ich glaube, das zeichnet mich aus, einfach so mein Ehrgeiz und dass ich immer so dranbleibe und ja, das ist einfach so mein Naturell.
Aber das finde ich gut. Kann man diese positive Art, davon kann man ja irgendwas mitnehmen. Merke ich auch an mir selber. Bei mir ist das Glas Wasser nämlich öfters mal halb leer als halb voll. Bei dir ist es ganz voll. Wann ist es bei dir so entstanden oder bist du schon immer so dieser grundweg positiv denkende Mensch, dass du sagst?
Das fing bei mir an, wo die Religion sehr, sehr wichtig wurde bei mir, weil einfach die grundlegenden Dinge im Leben so immer dir vor Augen gehalten werden. Ich habe jetzt das Interview von Nagelsmann gesehen, wo der gesagt hat, ey, wir spielen Fußball, weil wir Spaß daran haben und immer dieses Druck und Druck und Druck. Und ich habe das erste Mal, der erzählt ja auch immer sehr, sehr viel. Der hat wahrscheinlich auch sehr viel Ahnung, also finde den auch gut. Aber so das erste Mal, wo der mich richtig gepackt hat mit einem Satz. Und in meiner Religion, vor allen Dingen jetzt, weil wir auch über Ramadan gesprochen haben, gehört auch zum Ramadan, das ist auch eine Pflicht, wenn man das macht, dass man spendet. Und ich habe jetzt wieder ein, zwei Dinge gemacht, auf die will ich nicht eingehen, weil ich die einfach für mich gemacht habe und für die Religion, wo ich aber Menschen sehe, wenn ich das mache, die nichts haben, die gar nichts haben. Wir haben über Wasser gesprochen, die haben nicht mal Wasser. Also die müssen hoffen, dass irgendwann jemand da hinkommt und sagt, ich baue jetzt einen Brunnen, damit die Wasser haben. Ansonsten müssen die aus irgendeinem Fluss dreckiges Wasser trinken. Teilweise sterben die daran. Und dann denke ich wieder so, habe ich mich jetzt echt darüber aufgeregt, dass ich mal nicht gespielt habe. Das klingt natürlich doof, weil irgendwie, du bist Fußballer, Leistungssportler, ehrgeizig, natürlich regt dich das auf und das ist auch gut, dass dich das aufregt, aber so bist du halt immer wieder runtergeholt und deswegen schaffe ich es, glaube ich, auch immer, vor allen Dingen durch die Religion, immer positiv zu bleiben.
Ich mag das immer, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist, vielleicht wenn auch ein Mensch stirbt oder wenn es einem Menschen schlecht geht, krank geht, dann denkt man immer, Mensch, genieß doch das Leben einfach mal ein bisschen mehr. Ärgere dich nicht so über diese Kleinigkeiten. Dann merke ich das.
Genau.
Aber leider nur dann und dann nach einer Woche ist das dann schon wieder weg und dann ärgerst du dich dann doch wieder, weil dich irgendein Kollege angeblufft hat.
Ja, also genau da merken das die meisten. Wenn jemand irgendwie stirbt, der einem nahe ist oder wenn man das so ein bisschen mitbekommt. Und so war es dann bei mir auch immer. Und dadurch, dass ich die Religion sehr, sehr gut oder sehr, sehr viel auslebe, wird mir das öfter so vor Augen gehalten. Aber ja, vor kurzem ist ja ein kleiner Dynamo-Fan, der Ben, gestorben, den ich auch noch im Krankenhaus besucht habe, weil ja mir das schon wichtig war, dass ich den auch nochmal irgendwie kennenlerne und sehe. Und ja, da war ich ja mit einer von Dynamo, war ich da ja zusammen zu Besuch und dann sind wir da aus dem Zimmer gegangen und der saß da auf dem Bett und der hatte einfach nur noch ein paar Tage zu leben. Aber dem ging es so gut, der war so glücklich, dass wir da waren. Dann habe ich mit dem die ganze Zeit gesprochen und irgendwie haben wir mehr Probleme als er, obwohl er um sein Leben kämpft. Und da bist du dann halt auch geerdet. Dann gehst du da raus, erwischt dich, wie du heulst, wie ein Schlosshund, bist dadurch dann auch nochmal geerdet. Dann kommst du zum Training, hast ein Spiel, positiv oder auch negativ, aber bist komplett abgelenkt davon. Und dann kriegst du zwei Wochen später mit, dass er gestorben ist. Und dann denkst du dir, worüber habe ich mich jetzt in den zwei Wochen aufgeregt? Natürlich darf ich mich auch darüber aufregen, wenn ich den Ball gegen Essen nicht reinmache, sondern von der Linie gekratzt wird. Aber da denke ich mir dann so, also eigentlich teilweise für das, was wir uns ärgern, sollten wir uns schon schämen, wenn wir dann solche Leute mitbekommen. Aber ja, da wird man dann geerdet.
Wir müssen eigentlich jetzt hier Schluss machen, weil das ist perfekt, was du jetzt gesagt hast. Und das trifft den Nagel komplett auf den Punkt. Bevor wir zur meistgestellten Frage.
Wollte ich gerade sagen.
Kannst du ja schon denken, was als die meistgestellte
Frage? Nee, ich dachte aber, ich bleib verschont. Das ist ja irgendwas, wo ich
inflationär.
Soll ich mal schätzen?
Ja, du, ja. Klar.
Was nach der Saison mit mir passiert.
Oh! Und weißt du, wie viele Formen dieser Frage es gibt? Kannst du dir einen längeren Verbleib hier vorstellen? Nächste Saison wieder Dynamo. Wenn du dich entscheiden könntest, lieber hier in Dresden oder beim 1. FC Magdeburg. Wie denkst du über deine Zukunft bei Dynamo Dresden? Hast du vor, bei uns zu bleiben? Bleibst du auch, wenn wir nicht aufsteigen? Würde Amo auch nach dem 30.06. gerne in Dresden bleiben und in Magdeburg kündigen? Bleibst du bei Dynamo? Willst du bei Dynamo bleiben? Möchtest du bei der SGD bleiben? Wirst du im Sommer fest nach Dresden zurückkehren? Willst du im Sommer nach Dresden kommen? Wie geht's in der nächsten Saison weiter? Würdest du auch mit festem Vertrag bei Dynamo spielen? Kannst du bitte in Dresden bleiben? Willst du zurück nach Magdeburg oder lieber bei uns bleiben? Kleiner Auszug dieser Fragen.
Boah. Also erstmal vielen Dank an alle, die diese Frage gestellt haben, weil das beinhaltet ja, dass sie mich mögen, mich schätzen und dass sie mich gerne hier halten würden. Deswegen erstmal danke an die Leute, was mich natürlich sehr, sehr freut. manchmal spielt das Leben verrückt und ich war halt einfach immer nur Leihspieler bei Dynamo, was irgendwie sehr, sehr komisch ist, weil ich in meiner Karriere nie Leihspieler war und ausgerechnet bei Dynamo immer ein Leihspieler bin. Wobei ich gar nichts von diesem Leihen halte, also grundsätzlich bei anderen Spielern, aber es, bei mir gab es halt nie irgendwie eine richtig, also eine andere Chance außer als Leihspieler. Ich bin ab Sommer Spieler von Magdeburg, das ist ja, da brauchen wir nicht lügen, es ist vertraglich so festgelegt, aber ich glaube, das ist kein Geheimnis für die Leute hier, dass ich mich hier pudelwohl fühle, dass ich sehr, sehr glücklich bin in Dresden und ja, anders kann ich nicht auf diese Frage beantworten. Ich glaube, die allererste Frage, die du gestellt hast, was stand da?
Kannst du dir hier einen längeren Verbleib vorstellen?
Also grundsätzlich, also nochmal, ich bin ja Spieler von Magdeburg und ich mag es hier aber sehr gerne. Das ist einfach die Antwort auf meine Frage. Mit dem, was ich letzte Saison erlebt habe und hoffentlich diese Saison erlebe, ob ich jetzt als Fußballer oder irgendwann was anderes, ich werde immer Verbindung zu dem Verein haben. Hoffentlich dann mit positiven Gedanken, weil wir es dann irgendwann auch mal geschafft haben. Aber ich werde immer positiv an diesen Verein denken und hoffentlich auch mal für diesen Verein als Sportler oder Nicht-Sportler arbeiten.
Aber es ist natürlich die Frage, klar, du hast gerade schon gesagt, du bist ab Sommer wieder Spieler beim 1. FC Magdeburg, ist vertraglich klar so geregelt, ist ja auch so offen kommuniziert worden, aber mit wem redest du jetzt gerade, wenn es um solche Angelegenheiten geht? Ralf Becker ist ja nicht mehr da.
Ja, letztes Jahr war es ja auch so und da haben ja auch viele gesagt, warum ist der denn nicht geblieben oder vorab dann gefragt, warum kann der nicht bleiben? Ich war Spieler von Kehl, ich musste zurück nach Kehl und die haben dann so ein Stück weit für mich auch mitentschieden, mit mir zusammen natürlich, wie es für mich weitergeht und dasselbe ist jetzt mit Magdeburg. Wie man da aber auch gesehen hat, bin ich nach Kehl und musste nicht in Kehl bleiben. Also deswegen, du kannst im Fußball sowieso nie was planen. Jetzt gerade, ob Ralf Becker hier ist oder hier wäre oder nicht hier ist, möchte ich gerade gar nicht über dieses Thema sprechen, weil wir eine Mission haben und die gilt es irgendwie mit aller Macht daran zu arbeiten, tagtäglich dafür zu trainieren, dass wir weiterhin das selbst in der Hand haben. Und wenn es dann irgendwann so weit kommt, darüber reden zu müssen, ist es ja eher was Positives, dass man dann darüber reden kann.
Sprechen wir über die Mission, oder? Die am Samstag hoffentlich fortgesetzt wird.
Die Mission führt nach Münster, nach Blauen jetzt. Wie groß ist eure Lust auf dieses Spitzenspiel?
Ja, gar keinen Bock auf das Spiel. Also wenn du, die Frage ist schon...
Leichte Gegner gibt es wahrscheinlich sowieso nicht. Aber man hat ja so als Fan...
Die Frage war nicht gut formuliert von dir.
Ja, das stimmt.
Wer hat nicht Bock auf das Spiel?
Man hat als Fan ja aber so romantische Vorstellungen vielleicht, okay, ein einfacher Gegner wäre jetzt vielleicht besser.
Das klingt jetzt wie eine Floskel, aber es gibt keinen einfachen Gegner. Letzte Saison dachten wir, oh perfekt, Meppen kommt zum richtigen Zeitpunkt. Wir reden schon wieder so viel über Meppen, weil die schon abgestiegen sind.
Der Jens war fast drüber weg.
Ich glaube, und vermeintlich ein leichter Gegner war. Und vorher haben wir gegen Wiesbaden gespielt, vermeintlich die beste Mannschaft und gewinnen. Also deswegen kommt für mich das Spiel Münster einfach recht. Nicht, weil es einfach oder schwer ist, sondern weil wir jetzt gegen Münster spielen müssen. Ich freue mich, dass wir gegen Münster spielen dürfen. Und es ist doch schön, dass es ein Spitzenspiel ist. Wäre doch scheiße, wenn es für, sorry, dass ich das so sage, das Wort, aber wenn es für beide nur um die goldene Ananas gehen würde und dann spielt man gegen Münster, ist doch cool, jetzt so ein Spiel zu haben. Und wir dürfen aber auch nie vergessen, egal ob wir Spieler sind, ob wir Fans sind, ob wir es mit dem Verein halten, ob wir Staff sind, wir sind Dynamo Dresden. Wir spielen gegen Preußen Münster. Die spielen eine super Saison, eine überragende Rückrunde, ist auch eine richtig gute Mannschaft, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber wir sind Dynamo Dresden und das müssen wir schon verinnerlichen, dass wir mit so einem Selbstbewusstsein, egal was die Wochen davor waren, dahin fahren und versuchen das Spiel zu gewinnen. Nochmal, es werden auch in den 8 Spielen Rückschläge passieren, hoffentlich keine, aber wir werden nicht alle 8 Spiele, hoffentlich schon, aber wahrscheinlich nicht alle 8 Spiele 5-0 gewinnen. Aber nochmal, wir sind Dynamo Dresden, egal wo wir hinfahren und ob wir jetzt zu Münster fahren oder ein Spiel gegen Augsburg jetzt im DFB-Pokal-Halbfinale hätten als Beispiel. Wir wollen gewinnen und das wollen wir Samstag auch.
Aber Münster, du hast schon gesagt, spielen eine bockstarke Rückrunde, haben 13 Punkte mehr geholt als ihr. Und ich hatte so zuletzt den Eindruck, gerade Markus Anfang, dem schmeckt das nicht, dass er von jedem Trainer des Gegners dann immer gelobt wird. Die haben den besten Kader, die sind der Aufstiegsfavorit Nummer 1. Seid ihr am Samstag überhaupt Favorit?
Naja, erstmal kann ich den Trainer da verstehen, weil egal mit wem ich auch darüber spreche, der sagt zu mir, ey, was habt ihr für Spieler? Ihr habt ja den besten Kader. Ey, was habt ihr für einen Trainer? Das ist ja kein Drittliga-Trainer. Ihr seid die Besten, ihr seid krass.
Geht ja auch auf den Zeiger.
Aber Ja, weil man es ja, irgendwie leben muss. Ne? Mhm. Wenn du die schönste Frau bist, aber dich jeden Tag anziehst und nicht zurecht machst, dann bist du irgendwann auch nicht mehr die schönste Frau. So. Und es ist ja irgendwie das Gleiche. Wir müssen es ja abrufen. Und Samstag ist es ein Spiel, der gewinnt, ist für das Spiel besser. Und wenn wir das Spiel gewinnen, ist mir egal, ob die 13 Punkte vor uns sind, dann sind wir für den Moment in meinen Augen besser als Münster gewesen. Und wenn wir das Spiel verlieren, was hoffentlich nicht passieren wird, dann war Münster leider besser als wir. Und dann ist das Fakt. Aber ob wir den besseren Kader haben, nee, die haben 13 Punkte mehr geholt und sind in der Rückrunde, Fakt, besser als wir.
Gibt es einen Zusammenhang? Du hast die Auswärtsschwäche du hast das nicht Schwäche genannt, aber hast gesagt, ihr tut euch auswärts ein bisschen schwerer. Ich habe so eine Analogie für mich festgestellt, Aue, Halle, Plauen, das waren alles auch mal Spiele, wo es, sag mal, leidenschaftlich zur Sache ging, wo es eher vielleicht übers Kämpferische kam, über den Zweikampf, über den Kampf ins Spiel finden, so diese Floskel. Münster scheint mir, könnte auch so ein Spiel werden. Ne? Das ist ja eher eine Truppe jetzt auch angetrieben von, das Stadion wird ausverkauft sein, von fanatischen Fans. Tut ihr euch da schwerer als gegen eine spielerische Truppe, wie es beispielsweise jetzt auch Ulm gewesen ist? Oder ist es Tatsache, hat das was mit Auswärts und Heim zu tun? Wie siehst du das?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich Münster ganz anders sehe. Hm. Natürlich ist es ein Auswärtsspiel und jetzt kann man sagen, Auswärts ist immer gleich, aber Münster ist ja für mich eine spielstarke Mannschaft. Also die stehen nicht umsonst mit da oben, haben nicht umsonst so viele Punkte in der Rückrunde geholt. Die spielen nicht wie Plauen. Also, und da meisten werden jetzt schmunzeln und lachen, aber wir haben das letzte Auswärtsspiel in Plauen gewonnen. Es ist ja Fakt. Und deswegen lass uns doch einfach daran anknüpfen, dass wir sagen, Halle und Aue ist jetzt halt einfach so passiert und war nicht gut, aber das haben wir jetzt abgeschüttelt und das nächste Auswärtsspiel gewinnen wir auch. Und wenn es dann wieder so ein Moralsieg sein muss wie gegen Plauen, ist doch völlig in Ordnung.
Hat er, weil du Markus Anfang auch gerade schon so durchblicken lassen hat der Trainer seine Art ein bisschen verändert in dieser jetzt nicht ganz einfachen Situation oder ist er sich da treu geblieben? Auch in der Ansprache zur Mannschaft, in der Arbeit mit der Mannschaft?
Nee, also ich glaube, jeder kennt den Trainer jetzt hier auch. Der ist ja erfahren,
ehrgeizig.
Also sehr, sehr ehrgeizig, was ja natürlich sehr gut ist, weil er so jeden Spieler auch mitziehen kann. Ich habe selten einen Trainer erlebt, der so viel aus seinem Spieler herauskitzeln kann. Deswegen sage ich ja, bei mir war die Hinrunde letzte Saison eine ganz andere als die Rückrunde. Und da meine ich nicht meine Tore, sondern einfach, wie ich spiele, weil er dann ja schon aus jedem was rauskitzelt, natürlich auch mit so einer eigenen Art. Aber der ist so erfahren, dass der die Situation so gut einschätzen kann und trotzdem cool mit der Mannschaft reden kann. Also ich kann euch sagen, er steht jetzt nicht mit einer Peitsche in der Kabine und sagt, wenn ihr gegen Münster nicht abliefert, dann schlage ich euch damit, sondern wie gesagt, der ist erfahren, der kann damit gut umgehen und der ist ja auch so ein Trainertyp, der immer einen Plan hat, wie du gegen Gegner spielst und wenn du es als Mannschaft schaffst, diesen Plan umzusetzen, dann wirst du zwangsläufig erfolgreich sein. Deswegen liegt es ja ein bisschen an uns Spielern. Wir dürfen uns ja auch nicht immer hinter dem Trainer oder hinter Sportdirektoren oder hinter anderen Sachen verstecken. Wir müssen irgendwie versuchen, diesen Plan umzusetzen, der uns an die Hand gegeben wird. Das ist ja sein Job und unser Job ist es, den umzusetzen. Und wenn wir das als Mannschaft schaffen, dann werden wir, wie gesagt, zwangsläufig auf Sicht erfolgreich sein, aber auch gegen Münster.
Und Samstag, besonderer Tag für dich. Kannst dich doppelt beschenken.
Ich werde ja leider schon 30.
Oh, wir können tauschen, gerne. Das biete ich dir jetzt hier sofort an.
Deswegen wäre besser, wenn es mein 25. wäre oder 23. Fühlt euch bitte nicht angegriffen. Aber ja, für mich hat Geburtstag sowieso nicht so eine große Bedeutung. Mhm. Deswegen ist das Spiel hat für mich hoffentlich mit einem Sieg eine viel größere Bedeutung als mein 30. Geburtstag.
Ja, trotzdem runde Zahl.
Ja, wäre ja schön, wenn wir eine Rückfahrt haben und ich dann noch einen ausgeben kann an die Jungs mit guter Laune. Wäre doch
das
schön.
Darauf wollte ich jetzt Tatsache zu sprechen kommen. Das ist ja so ein bisschen auch ein roter Faden hier im Podcast. Die erfolgreichen Auswärtsfahrten und derjenige, der Protagonist des Spiels ist, du könntest es aufgrund deines Geburtstages schon sein, muss auf der Rückfahrt eine ausgeben. Wir hatten da schon verschiedene Sachen. Es gab Eis, ne, Jens, an der Raststätte.
Richtig.
Und es gab auch
Mixgetränke.
Ja. Genau, also die Messlatte liegt hoch, sozusagen.
Ja, ich finde, das ist noch überschaubar. Also das kannst du auf jeden Fall überbieten. Und zum 30. sollst du dir auf jeden Fall was ausdenken. Aber das machst du dann vielleicht auch nach Ramadan dann nochmal eine große Runde schmeißen, oder?
Ja, nach Ramadan kommt auf jeden Fall was, damit ich auch dran teilhaben kann und nicht nur zugucken muss. Aber wenn wir Samstag erfolgreich sind, dann jeder, der auch zufällig mit uns an der Rast sind, kriegt von mir eine ausgegeben.
Sehr schön. Und die Frage, die ich mir noch stelle, am Samstag spielt der SSV Ulm, der Tabellenführer, gegen den Schacht. Drückt ihr da so heimlich dem sächsischen Rivalen, so ganz, ganz heimlich mit dem Finger in der Hosentasche, so leicht die Daumen?
Spielen die zeitgleich?
Wir spielen zeitgleich.
Dann kann ich ja, während ich auf dem Platz bin, gar nicht die Daumen drücken.
Nee.
Da läuft sich's echt blöd. Naja, das Beste ist ja, von mir aus können die gewinnen, wenn wir unser Spiel auch gewinnen, ist doch alles schön und gut. Also ich bin tatsächlich, ich sag das nicht nur, ich bin nie einer, der irgendwie dann was anderes hofft oder so. Du bist ja zum Glück nicht davon abhängig, das ist ja das Gute. Wenn du davon abhängig wärst, musst du irgendwann auch Daumen drücken nehmen, deinen eigenen Hausaufgaben. So wie zum Beispiel am letzten Spieltag letzte Saison. Aber das müssen wir ja gar nicht mehr. Wir müssen ja keine Daumen drücken. Wir müssen die Beine in die Hand nehmen und Samstag Gas geben. Und wenn du die Beine in die Hand nimmst, hast du keinen freien Daumen mehr.
Weil du die Eltern auch vorhin erwähnt hast, die ja oben im Norden Deutschlands wohnen. Geboren bist du in Memmingen, jetzt bist du hier in Dresden. Was ist für dich Heimat? Wo ist für dich Heimat?
Boah, ganz schwere Frage. Gute Frage und ganz schwere Frage. Ja, nochmal, Fußball ist ja für mich so einfach sehr, sehr wichtig in meinem Leben und deswegen fühle ich mich gerade hier pudelwohl und es ist schwer jetzt für später irgendwie eine Heimat zu sagen. Ich habe mal mit einem Spieler zusammengespielt beim HSV, der kam aus Südkorea und der hat gesagt, ich will auf jeden Fall nach dem Fußball zurück nach Südkorea. Der hat nach 2 Jahren gesagt, ey, ich will auf jeden Fall in Deutschland bleiben. So, ich glaube nicht, dass mir das auch passiert, wenn ich irgendwann mal ins Ausland gehen sollte. Ich glaube schon, dass Deutschland meine Heimat an sich ist. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, klar, Hamburg ist für mich so meine Wahlheimat. Mhm. Aber wenn ich mich irgendwo wegen Fußball wohlfühle, dann muss ich jetzt nicht unbedingt dann auch wieder nach Hamburg.
Dann drücken wir dir die Daumen, dass du dich in Dresden die nächsten Tage und Wochen noch wohler fühlst, weil das setzt dir sportlichen Erfolg voraus. Das haben wir ja in dem Gespräch jetzt gelernt, dass da eine enge Verbindung gibt zwischen Wohlfühlen und sportlichem Erfolg.
Absolut.
Und dass wir den kleinen Kieselstein aus der Hosentasche rausbekommen, dass du einen wunderbaren Samstag hast und dass ihr alle zeigt, dass Dynamo, du weißt, eine wunderschöne Braut ist, ja. Und sich auch ordentlich anzieht für den Samstag, damit wir am Samstagnachmittag was zu feiern haben. Amo, das hat großen Spaß gemacht. Schöne Einblicke gewesen. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke euch.
So, Tino, das war's. Ich fand, das waren schöne Einblicke mit Amo Aslan. Ein sehr aufgeräumter Amo Aslan und ein schönes Gespräch gewesen.
Ja, wir haben sicherlich auch einiges mitnehmen können. Ne? Nicht nur die Einblicke in die Mannschaft, sondern einfach so eine generelle Lebenseinstellung. Ich glaube, da kann man sich viel in dem Fall nicht abgucken, sondern abhören.
Ja, auf jeden Fall. Also das hat Spaß gemacht und war auch eine schöne Runde mit ihm. Und ich hoffe, euch macht's auch Spaß. Wenn ihr uns zu Ostern was schenken wollt, gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das unterstützt unseren Podcast sehr. Darüber freuen wir uns sehr. Und bei Radeberger gibt's auch eine Osteraktion bei unserem Exklusivpartner. Die solltest du im Radeberger Shop nicht verpassen. Bis zum 31. März gibt's nämlich bei jeder Online-Bestellung eine Kofferraumbox gratis mit dazu. Das ist die Aktion unseres Exklusivpartners Radeberger Pilsner. Du trainierst schön fleißig. Wie ist das eigentlich? Bist du schon im Spagat zwischen Triathlon-Training und Marathon-Training oder alles fokussiert auf das Schnitzel in Wien ausgerichtet?
Ich gucke von Spiel zu Spiel, beziehungsweise von Wettkampf zu Wettkampf. Okay. Jetzt ist der Fokus klar auf Wien. Schnitzel, ne? 21. April. Mhm. Und jetzt geht es so ein bisschen in die Phase nochmal Kilometerschruppen so. Mhm. Ja. Und danach richten wir den Blick dann Richtung Walchsee-Triathlon.
Okay.
Und Tino, du?
Wie, ich?
Na, damit ich auch mal eine Frage stelle und ich denke, das wird den einen oder anderen auch interessieren, jetzt wo du keine Laufziele mehr hast. Was machst du jetzt, wo die Sonne rauskommt? Ergometer zu Hause jetzt nicht mehr das perfekte Sportgerät.
Das sagst du, ja. Ich entstaube vielleicht mein Fahrrad am Wochenende, ich bepflanze meinen Balkon und habe mir, das habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge jetzt gesagt, habe mir vorgenommen, vielleicht das erste Läufchen im Jahr 2024 zu machen.
Anschwitzen sozusagen.
Sozusagen anschwitzen. Ich würde es aber mal vom Ergebnis der Sportgemeinschaft abhängig machen. Wenn ich dann am Sonntag frustriert durchhänge,
nee, laufe ich definitiv. Da denke ich, da wirst du Sonntag gleich voller Euphorie 5 Kilometer bolzen.
Wie gesagt, wenn sie in Münster erfolgreich sind, dann bin ich beim Lauf Sonntag oder Montag
nicht, dass
mit dabei.
Du noch Samstagabend losläufst. Mhm. Voller.
Naja, das wird ein bisschen schwierig. Aber dann denken, wir stellen die Zeit um. Sonntag wird auf Sommerzeit umgestellt. Wir wünschen frohe Ostern. Ein gut gepacktes Osternest und 3 Punkte für die SGD wären auch nicht ganz schlecht.
In dem ist nichts hinzuzufügen. Bis nächste Woche.
Frohe Ostern.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.